Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder richtiger Radiosender, Radio X, richtiger Tag für den Freitag im Monat, richtige Uhrzeit 16 bis 17 Uhr und richtige Sendung Umweltmagazin. Greenpeace Frankfurt, Sunshine Reggae, eine Stunde lang. Wer zum Fenster rausschaut, weiß, dass es mehr wie eine Stunde ist, das schöne Wetter. Aber vielleicht soll es auch mal wieder regnen, wäre vielleicht auch ein schönes Wetter. Ja, heute hoffentlich mal ohne die drei Ps, beiden Pech und Pannen, ohne Telefon und mit einem hoffentlich wieder interessanten Thema. Der Ernährungsrat Frankfurt am Main, Wertschätzung und Bedeutung unserer Ernährung ist der Titel unserer heutigen Sendung. Ernährung spielt in unserem Leben eine zentrale Rolle. Eine gute und ausgewogene Ernährung fördert unsere Gesundheit und auch unser Wohlbefinden, ist Genuss, hebt unsere Lebensqualität. Die Essenszeiten entschleunigen unseren hektischen Alltag, ermöglichen ein geselliges Beisammensein. Ich hätte jetzt eigentlich ein Zitat bringen wollen von William Faulkner aus Griff in den Staub. Leider habe ich es auf die Schnelle nicht gefunden, aber es geht im Prinzip darum, dass wir eben über die Ernährung, übers Essen, über Lebensmittel erst wirklich in Kontakt mit der Welt treten. Vielleicht finde ich es mal, dann liefere ich es irgendwann in ferner Zukunft nach. Ja, die Bedeutung unserer Ernährung ergibt sich schon aus dem Wort Lebensmittel. Was bedeutet Mittel zum Leben? In To-Go-Zeiten ist es umso wichtiger, den Wert unserer Ernährung wieder zu verdeutlichen. Und klimaschonend sollte sie natürlich auch sein, oder zumindest klimaschonender, als es in der Vergangenheit war. Diese Ziele hat sich der Ernährungsrat in Frankfurt gesetzt und darum geht es in der heutigen Sendung. Dazu habe ich Gäste im Studio, wieder mal erfreulicherweise die Bärbel Pretorius. Sie ist in der Initiative Slow Food aktiv. Bärbel, hallo, schönen guten Tag.
Hallo.
Du warst schon mal hier.
Ja.
Erinnerst du dich noch schon länger?
Immer wieder gerne.
Okay. Und dann habe ich noch den Andreas Stroeger, er ist bei der Greenpeace-Gruppe in Frankfurt aktiv und für die als Abgesandter im Ernährungsrat. Andreas, du bist heute ein Novize.
Ein Novize, ja, ich bin komplett neu heute. Aber es gefällt mir super hier und wie gesagt, ich fühle mich wohl und bei deiner Moderation kann nichts schief gehen.
Ja, das hoffen wir mal. Vielen Dank, dann können wir jetzt aufhören, weil jetzt kann es nur noch schlechter werden. Okay, fangen wir mal an. Wir haben ein bisschen was vor, weil es ist ein sehr, sehr weites Thema, sehr weites Themenfeld und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Bärbel, wer oder was ist der Ernährungsrat?
Ja, also da möchte ich vorausschicken, dass es schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts Ernährungsräte gab, und zwar weltweit, zum Beispiel Brasilien, USA, Kanada und so weiter. Möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber es ist also nichts völlig Neues, Exotisches. Aber wir haben mittlerweile in Deutschland seit 2016 die ersten Ernährungsräte gegründet worden, um die 45. Das heißt Deutschland, da gehört auch Österreich, Schweiz dazu, da gehört Italien dazu, da gehört Luxemburg dazu und die Niederlande, die alle in einem Netzwerk mittlerweile organisiert sind. Das hat sich also, wie gesagt, 2016 wurden die ersten beiden Ernährungsräte in Deutschland gegründet. Jetzt haben wir 2020. Innerhalb von 4 Jahren hat sich das sehr weit ausgebreitet. Der Ernährungsrat hier in Frankfurt, auf den werde ich mich jetzt mal beschränken, ist ein Netzwerk mit dem Ziel, die Ernährungswende herbeizuführen. Und wir wollen, die Ernährungswende soll dann zu einer Ernährungssouveränität führen. Das heißt, dass wir Bürger der Stadt Frankfurt wieder mehr Einfluss auf unsere Ernährung nehmen können. Das ist auch im Prinzip die Idee aller Ernährungsräte. In diesem Netzwerk fassen wir alle, also möglichst alle, also nach und nach kommen immer wieder welche dazu noch, Beschäftigten oder diejenigen, die halt mit dem Thema Ernährung befasst sind, zusammen und verstärken die. Wir haben zum Beispiel vom BUND Leute dabei, wir haben vom Institut für sozialökologische Forschung Leute dabei. Wir haben natürlich von Greenpeace auch da Menschen dabei. Da gibt es also einiges an Überschneidungen, was der Andreas dann nachher berichten kann. Wir haben von Food Co-ops Leute dabei, von Solavis. Wir haben Produzenten, sprich Landwirte. Wir haben Gastronomen. Wir haben Ernährungswissenschaftler, die in Eberswalde, Witzenhausen oder Fulda tätig sind. Also wir führen alle diese Menschen und Gruppen zusammen, um, wie gesagt, eine Ernährungswende zu erreichen. Und unser Ziel ist, dass die Stadt Frankfurt die Verantwortung dafür für die Ernährung ihrer Bevölkerung übernimmt, wozu sie sich auch in dem Milan Urban Food Policy Pact verpflichtet hat in 2015. Aber da kommen
wir
später
nochmal. Sind da auch Einzelpersonen unabhängig von Organisationen vertreten oder dürfen die reinkommen in den Ernährungsplan?
Es darf jeder reinkommen. Okay. Also wir sind froh um jeden, der sich engagiert.
Na, sag doch gleich mal die Internetadresse, bevor wir es am Schluss vergessen.
Uiuiui, also die habe ich jetzt, glaube ich, nicht im Kopf, aber es ist www.ernährungsrat-frankfurt.de.
Also zumindest, wenn man das Stichwort Ernährungsrat eingibt.
Ja, Frankfurt muss dabei sein, weil, wie gesagt, es gibt ja mehrere
genau,
in Deutschland.
Genau. Andreas, es war ja jetzt schon angedeutet, die Ziele, die werden wir nachher noch ein bisschen genauer beleuchten. Was treibt ein Greenpeace in den Ernährungsrat?
Ernährung ist ein Riesenthema, eine Riesenbandbreite und Greenpeace hat da so viele Überschneidungen drin. Ich kann mal so kurz nochmal aufführen, wo das alles drin hängt bei uns im Endeffekt. Also das ist zum Beispiel Landwirtschaft und Lebensmittel haben wir in der AG, praktisch eine Arbeitsgruppe. Dann haben wir praktisch Pestizide, Energie und Klima, die Meere, der Wald, TTIP, Freihandelsabkommen. Also es sind alles Sachen, wo die Ernährung vorkommt und was auch wichtig ist, damit diese vorangetrieben werden, positiv vorangetrieben werden, damit diese Ernährungsfrage bei uns in Deutschland speziell gelöst wird. Weil es ist wirklich, also Deutschland ist halt so eine Geschichte, da wird sich so wenig um Ernährung gekümmert eigentlich. Also es wird wenig Wert gelegt. Also der Deutsche gibt im Verhältnis zu jetzt den anderen Europäischen, gerade den Südländern auch, ziemlich wenig Geld für Ernährung aus, also für gute Ernährung, ja. Und das finde ich halt, das muss natürlich ein bisschen mehr, muss das in die Köpfe rein, um zu sagen, okay, pass mal auf, die Ernährung ist wichtig, das ist deine Gesundheit, die hängt davon ab. Und umso besser dich ernährst praktisch, umso besser geht es dir auch. Also das ist so eine Geschichte, das ist einfach ein Kreis, der schließt sich irgendwann mal wieder halt. Ne?
Ihr habt das jetzt ja beide schon fast meine nächste Frage vorweggenommen, welche Ziele verfolgt der Ernährungsrat? Ich meine, wie in der Anmoderation schon sagte, Ernährung spielt ein zentrales Thema in unserem alltäglichen Leben. Wir werden auch laufend damit konfrontiert, morgens, mittags, abends und so weiter. Es gibt dann auch, da kommen wir auch später nochmal mit dieser To-Go-Geschichte. Welche Ziele, soll das erreichen, bewirken, was der Ernährungsrat in die Bevölkerung tragen möchte?
Es ist ganz klar, dass man natürlich versucht, jetzt bei den Kids anzufangen, weil da natürlich die Aufnahmefähigkeit, wenn sie wirklich was tun dürfen jetzt, was wirklich praktisch tun dürfen im Garten, ist die riesengroß. Die haben da unheimlich Spaß halt. Ne? Also es ist nicht so einfach theoretisieren, sondern wirklich praktisch das wirklich anwenden. Und wir haben das gesehen schon, also die sind da voll dabei, die sind da voller Elan. Und ich finde, das ist so ein bisschen...
Du meinst jetzt den Garten im Ostpark?
Im Ostpark,
ja, genau. Aber kein Thema, aber da können wir nachher nochmal ein bisschen aussehen. Aber das ist okay. Nur damit die Leute wissen, von welchem Garten du redest.
Genau, und es geht jetzt hauptsächlich darum, halt, wie gesagt, dass die Kids praktisch was machen können. Dass sie sehen, wie wächst was, wie gedeiht was, wie wird was gepflegt, damit ich später praktisch davon Nutzen habe und es essen kann. Also das sind die Sachen, die Vorgänge. Und wenn das jemand begreift, als Kind schon, dann ist da natürlich schon mal ein Fundament gelegt. Das ist ganz klar. Und ist natürlich ein Multiplikator auch. Ne? Also sie gehen ja heim zu den Eltern und sagen mal, guck mal, ich habe jetzt das und das gemacht da und es hat so einen Spaß gemacht. Können wir das nicht auch mal selbst machen? Irgendwo haben wir einen Garten oder können wir einen Garten pachten zum Beispiel? Das sind alles so kleine Geschichten halt, was möglich ist halt. Ne?
Ja, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten inzwischen, dass auch Landwirte Parzellen anbieten, Bärbel.
Ich würde da gerne noch ergänzen und zwar... hattest du ja vorhin gesagt schon, Andreas, TTIP, Freihandelsabkommen. Also wir arbeiten jetzt nicht nur oder wir beschränken uns nicht nur auf die lokalen Bedingungen. Die sind wichtig in erster Linie für uns, aber wir haben auch die globalen Auswirkungen im Blick. Aber die Ernährungsräte, möchte ich nochmal betonen, arbeiten tatsächlich entweder in der Stadt, in der Kommune oder in einem Kreis. Also die sind tatsächlich vor Ort aktiv mit dem Ziel, die regionale Landwirtschaft zu unterstützen. Dazu verknüpfen wir uns hier in Hessen mit den Ökomodellregionen, mit der Regionalbewegung, mit einzelnen Landwirten und jetzt habe ich fast den Faden verloren.
Die Hälfte mal auf die Sprünge mit
also
dem.
Also die Region und dass okay. die Wertschöpfung, okay. also einmal um die Landwirte zu unterstützen, dass die bestehen bleiben. Es sind ja ganz viele Landwirtschaften sind ja schon verloren gegangen, weil die Landwirte aufgegeben haben, um die Wertschöpfung in der Region zu lassen. Dazu gehört aber eine gewisse Nachfrage und das, was du gesagt hast, auch, dass die Lebensmittel zu billig sind. Hast du das gesagt? Auf jeden Fall ist das die Problematik. Wir kommen dann ziemlich schnell zu dem Thema Ernährungsbildung. Das war das, was du gesagt hast, dass die Kinder halt das dann nach Hause tragen, wenn wir sie bilden, um einen Wandel im Ernährungssystem zu erreichen.
Ihr versucht auch, Andreas, die Landwirte möglichst mit den ich hasse dieses Wort in dem Zusammenhang, aber mir fällt jetzt leider nichts Besseres ein, mit den Konsumenten, Verbraucherinnen und Verbrauchern in Kontakt zu bringen. Ja. Ist das auch ein Teil der Arbeit vom Ernährungsamt?
Das sollte irgendwie auch schon in die Richtung gehen, weil es ist ganz klar, weil wir haben ja die Wochenmärkte zum Beispiel auch. Ne? Also da findet ja das schon irgendwie statt. Es ist halt so, dass das natürlich, ja, noch ein bisschen intensiver alles sein könnte, ja, also dass es auch wirklich aus der Region kommt, weil ich meine, im Prinzip sind immer noch viele, die kommen von weit her und gehen auf den Wochenmarkt, also von weit her heißt also, die haben eine richtige Anreise teilweise und das sind also nicht die, die wirklich hier aus der Region direkt kommen halt, ne? Also das müssen wir noch ein bisschen mehr stützen und fördern, dass wirklich die Leute, die hier in der Region sind, auch die Möglichkeit haben, auf diese Wochenmärkte zu gehen zum Beispiel und ihre Sachen anzubieten. Das ist halt wichtig, ne? Weil nur so kannst
du... Also du meinst ja jetzt die Landwirte,
Landwirte, klar, die das verkaufen praktisch okay. dann. Ne? Ob das jetzt Landwirte sind, das sind ja Biolandwirte oder Gott, es kommt mehr darauf an, halt, was jetzt momentan... Die ganz Großen werden das ja wahrscheinlich nicht machen, also es werden meistens die machen, die sowieso, ja... Also Qualität anbieten wollen und wollen die natürlich auch dann zeigen. Die wollen natürlich auch jetzt den Leuten zeigen, ich habe Qualität und die ist super und mit der könnt ihr wirklich euch gut ernähren halt. Ne? Das ist halt das Gute.
Ich meine,
du hast recht, Andreas, das liegt momentan im Argen. Wir haben ja die Konstablerwache, den Markt, den Erzeugermarkt, weil da mittlerweile auch teilweise nicht unbedingt nur Selbsterzeuger sind. Außerdem möchten wir ganz gerne den Bioanteil erhöhen. Und das ist eine unserer neuen Forderungen an die Stadt, die wir Anfang des Jahres rausgegeben haben, dass die Marktordnung auch entsprechend verändert werden soll, dass mehr auf Regionales und auf Bio vor allen Dingen geachtet wird und dass mit einem Bonus in irgendeiner Form belohnt wird, wenn die Erzeuger Bio verkaufen.
Das wäre jetzt so eine meiner nächsten Fragen. Also das nächste Mal, es geht ja darum, dass eben immer mehr Landwirte, ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn ich sage immer mehr, dann hört sich das nach viel an, aber vielleicht ist es so, direkt selber vermarkten, verkaufen am Hof. Mhm. Nächste Sache, das mit den Bioprodukten, Ziel der Ernährungsrat auf Verbindungen mit den Landwirten nur auf Biolandwirtschaft oder auch seit Jahren Kontakt mit konventioneller Landwirtschaft?
Also das ist immer so ein Streitpunkt. Ich persönlich denke und bin da auch nicht alleine, dass es vor allem erstmal wichtig ist, vorhandene Landwirtschaften zu erhalten und die aber dann dabei zu unterstützen, auf Bio umzustellen. Und wenn es jetzt Landwirte gibt, die quasi biologisch arbeiten, aber sagen, nee, die Zertifizierung ist uns zu aufwendig und zu teuer, dann kann man diese Landwirte natürlich auch auf Märkte bringen, aber die haben es am leichtesten, wenn sie innerhalb einer Solawi ihre Sachen direkt produzieren.
Sag mal kurz, was Solawi heißt. Ich weiß es.
Solawi ist solidarische Landwirtschaft okay. und man hat da halt den direkten Kontakt mit seinem Landwirt und der muss dann auch nicht unbedingt biozertifiziert sein, weil man dann sieht, wie er arbeitet, mit ihm das aushandeln kann. Aber im Laden auf einem großen Markt und so kann man nicht mit jedem Einzelnen, also die Zeit haben wir gar nicht, also wir alle jetzt bei jedem Einkauf mit jedem Einzelnen verhandeln, wie arbeitest du und. Und von daher gibt's halt die Zertifikate, die Siegel. Aber wie gesagt, also wir als Ernährungsrat möchten auf jeden Fall die vielfältige Landwirtschaft erhalten, wenn es konventionell ist und umgestellt werden soll, muss, kann, möchten wir das unterstützen und wir möchten auch gerne, dass es ausgeweitet wird. Und da ist, kommen wir zu der Gemeinschaftsverpflegung, für die die Kommune Verantwortung hat, zum Beispiel das Erste, was einem immer einfällt, Schul- und Kita-Verpflegung. Das ist eine beständige Nachfrage, eine große Nachfrage aus der Stadt, die dazu führt, führen kann und soll, dass Produzenten Sicherheit haben, dass ihre Produkte abgenommen werden und dementsprechend dann auch gestärkt sind und auch ihr Einkommen gesichert ist. Also das ist auch ein Standbein und ein Ziel des der Ernährungsräte, dass man über die Gemeinschaftsverpflegung die Nachfragen aus der Stadt die umliegenden Landwirtschaften unterstützt. Und dann, das im Idealfall sollte das dann auch dazu führen, dass verarbeitende Betriebe, sprich Mühlen, Schlachthöfe, Molkereien, dass die erhalten werden, beziehungsweise sind ja viele kleine mittlerweile auch verschwunden, dass da vielleicht doch neue wieder aufmachen also können. Aber das ist eine Vision leider im Moment. Aber zumindest die erhalten, die es noch gibt.
Also ist, ja genau, das zielt dann in die Richtung letztendlich die Versorgung, Klammer auf, nee andersrum, Klammer auf selbst, Klammer zu, Versorgung zu erhalten. Also dass man nicht unsere Lebensmittel, ich habe jetzt dieser Tage gelesen, 60% unserer Lebensmittel werden eingeführt. Vor allem beim Obst und Gemüse scheint es sehr dramatisch zu sein, dass man das kaum selber mehr haben, keine Eigenversorgung. Das ist dann wohl auch so die Intention dabei, dass wir die Selbstversorgung erhalten.
Stichwort Lieferketten, die, wo es möglich ist, die zu verkürzen. Ja, also sprich Fleisch, da fällt ja jedem das gleich ein. Ja. Mittlerweile sollte der
das
Letzte mitgekriegt
haben. Das ist ein Reizthema, da können wir ja heute eine ganze Sendung machen drüber. Ich habe das bewusst gedacht, Otto, nein, nein, nein.
Ich kann auch sagen Krabben.
Nein, 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 das ist okay. Nein, ich meine, das ist ja okay, aber ich glaube, das Thema, das geht so rauf und runter und es ist ja wirklich erschütternd. Also ich sage jetzt auch mal meine eigene Meinung, wie ich es einschätze, erschütternd. Die Verhältnisse sind ja nicht neu, man kennt die ja seit Jahren und musste jetzt erst sowas passieren, dass uns das wieder so ins Bewusstsein rückt. Hm. Ich gehe jetzt aber mal an einen anderen Punkt. Andreas, Kita, Schulen war erwähnt, da gehören natürlich auch Kantinen und Krankenhausverpflegungen dazu. Ja. Ist der Ernährungsrat da in dem Zusammenhang auch als Bindeglied mit der Gastronomie unterwegs?
Im gewissen Sinne ja, auf jeden Fall, weil das soll ja dann überall implementiert werden. Das soll ja nicht nur an bestimmten Stellen jetzt praktisch zur Geltung kommen, dass dann praktisch die Ernährung ein bisschen aufgewertet wird, das heißt aufgewertet, gesünder wird im Endeffekt, weil dieses Fastfood auch überall, was es da gibt, das auch in Krankenhäusern, überall, das ist ja selber. Also es ist ja keine Ernährung, die jemand gesund machen würde. Ja? Das ist also eher so eine Ernährung, wo du sagst, okay, ich will nur wegen der Ernährung schnell wieder aus dem Krankenhaus raus, weil dieses Krautbrot den ganzen Kram, ja, es gibt wirklich Menschen, mit denen du sprichst, die sagen das. Also ich habe wirklich keinen Bock auf diese Ernährung, weil das einfach für mich nichts ist, was mich nährt, ganz einfach, ja. Also ich bin da krank, ich bin da drin, ich bin erholungsbedürftig.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, du arbeitest im Krankenhaus, zwar jetzt nicht im pflegerischen Bereich, aber deshalb hast du natürlich schon eher Kontakt auch mit Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, als Patienten, Patientinnen sind. Von daher kannst du das vielleicht so einschätzen.
Ja, ja. Okay. Das sind Systeme, die einfach so nicht funktionieren. Und wie gesagt, es hängt wirklich extrem mit der Ernährung zusammen, wie sich ein Patient fühlt, wie er sich auch wieder gesund entwickelt. Das ist ja auch diese Geschichte halt, ne? Mhm. Und das hängt ja auch alles damit zusammen. Ich meine, du wirst ja wirklich regelrecht depressiv, wenn du jetzt irgendwie was vorgesetzt kriegst, ja, was überhaupt nicht deinen Vorstellungen entspricht. Das musst du aber jetzt 2 Wochen essen zum Beispiel. Ja. Das geht überhaupt nicht. Also Lieferservice hat bei uns Hochkonjunktur zum Beispiel. Ja. Also die kommen mir gerne von draußen, lasse ich Sachen liefern.
Okay.
Also das sind so Sachen, das muss unbedingt umgestellt werden und es muss bewusster gemacht werden, dass wirklich Ernährung das A und O ist für uns. Also in unserer Gesellschaft, das muss einfach einen höheren Stellenwert haben. Das ist das Problem halt momentan.
Selbstversorgung urbaner Raum, habe ich jetzt gerade so in Ansätzen mal andeutet, ist das überhaupt möglich? Also jetzt direkt im urbanen Raum, ich komme da nachher nochmal kurz drauf, über so Sachen wie Urban Gardening-Projekte, Kleingärten und so weiter. Aber bis zu welchem Punkt könnte das möglich sein? Also ich habe jetzt so als Laie, als Außenstehender den Eindruck, naja, es ist einerseits ein Hobby und man versorgt sich ein bisschen mit diesem, das und jenes, aber eine umfassende Versorgung ist im urbanen Raum wohl kaum möglich, Bärbel, oder?
Da brauchst du Studien dazu. Zum Beispiel gibt es, ich weiß nicht, seit 2-3 Jahren eine Studie zu Hamburg, dass das möglich wäre. Frankfurt Muss man sehen. Also das ist dann so, muss parallel wachsen. Also die Nachfrage aus der Stadt, wenn jetzt sämtliche städtischen Kantinen und Schulenkantinen sagen würden, wir stellen auf 100% Bio um, könnte überhaupt nicht aus der Umgebung beliefert werden. Aber wenn man das parallel wachsen lässt, wenn die Nachfrage garantiert wird, dann, wie ich vorher schon gesagt habe, dann rentiert es sich auch für Landwirte, Gemüse, Lebensmittel anzubauen und also das muss parallel wachsen und da haben wir geplant in diesem Jahr eine Veranstaltung im Bundesprogramm Bio Bitte im September städtische Kantinen ein, Schulküchenbetreiber, auch die Verantwortlichen in den Ämtern für die Vergabe von Schulessen zum Beispiel oder Kita-Essen, um sie zusammenzubringen mit Caterern und die Caterer auch zusammenzubringen mit Produzenten. Das macht das Fiebel, das organisiert das. Wie genau die das
Sag
vorhaben,
mal, was
weiß
Fiebel
ich nicht.
Heißt?
Forschungsinstitut.
Oh ja, okay.
Biologische Landwirtschaft, glaube ich. Ich weiß nicht, bin mir nie sicher, ob es biologisch oder bäuerlich ist, aber okay. Ich glaube, es ist biologisch.
Okay.
Und die sitzen hier in Frankfurt. Das ist geplant, also diese Geschichte zusammenbringen von Gemeinschaftsverpflegung in der Stadt in städtischer Verantwortung mit Caterern und Produzenten, um das, was ich vorher halt schon ausgeführt habe, um das zu erreichen, ja, diese Nachfrage und die Sicherheit für die Produzenten, das wachsen zu lassen. Und wir orientieren uns dabei auch ein bisschen an dem Kopenhagener Modell House of Food, aber das will ich jetzt nicht ausführen.
Können wir nachher
Wer sich
noch,
dafür
wenn wir,
interessiert, wenn kann wir, das auch mal googeln.
Ja, und können wir nachher noch mal kurz, wenn wir internationaler werden, wir gehen noch nach Mailand nachher, können wir da vielleicht noch mal kurz drüber reden. Ich mache jetzt mal ein paar Takte Musik. Ich habe hier den Otis Taylor und 505 Train. Ja, immer noch Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Thema der Ernährungsrat Frankfurt. Über die Wertschätzung und Bedeutung unserer Ernährung sprechen wir heute. Wir haben jetzt schon ein bisschen oder einiges über den Ernährungsrat hier erfahren. Und ich hatte jetzt ein bisschen wegen der Länge des bisherigen Gesprächs noch zwei, drei Fragen zurückgestellt, die jetzt nochmal ganz speziell auf den Frankfurter Rahmen, bevor wir dann das bisschen ausweiten, das Thema. Stichwort Urban Gardening ist ja so ein beliebtes Thema, Bärbel. Was versteht man denn da drunter? Hatten da die Kleingärten, seid ihr auch mit denen jetzt irgendwie in Kontakt? Bezieht ihr die in eure Aktion, Aktivitäten mit rein?
Also wir haben ja im Ernährungsrat den Arbeitskreis Ernährungsbildung und da haben wir das Projekt externer Schulgarten. Und in diesem Arbeitskreis hatten wir auch einen Teilnehmer als Vertreter der Kleingärten, der signalisiert hat, dass er uns unterstützen würde. Bis jetzt haben wir noch keine direkten Notwendigkeiten gefunden, aber wir sind da, weil das gehört ja alles auch zum Thema Ernährung, wir halten uns das warm, sagen wir mal so. Also wir sind da offen und möchten da auf jeden Fall auch miteinander arbeiten, wenn es sinnvoll ist. Wir haben jetzt dieses, wie gesagt, Projekt externer Schulgarten parallel oder ergänzend zu den ohnehin an Schulen bestehenden Schulgärten ins Leben gerufen.
Noch ein Begriff klären, bevor wir jetzt dann wirklich nach Mailand gehen. Essbare Stadt ist ja so ein Schlagwort. Was soll man denn darunter verstehen? Andreas, kannst du da was dazu sagen?
Ja, essbare Stadt ist halt wirklich, wie gesagt, die Möglichkeit zu haben, jetzt in der Stadt jetzt Regionen oder Areale zu haben, wo man wirklich Lebensmittel anpflanzt und auch dementsprechend dann halt verwerten oder essen kann halt. Das ist ganz klar. Also dass man nicht irgendwie, sagen wir, immer das Land draußen in Verbindung bringt mit diesem Anbau von Lebensmitteln, sondern dass die Stadt selbst auch was dazu beiträgt. Also das sind ja Areale da. Also Frankfurt hat ja viel Platz im Endeffekt, die müssen halt nur genutzt werden. Und auch den Leuten dadurch natürlich das näher zu bringen halt. Ne? Also nicht auf den Verbrauchermarkt nur zu gehen, sondern wirklich mal irgendwo hinzugehen und zu sagen, okay, da wird es angepflanzt, da wird es auch dementsprechend großgezogen, es wird gepflegt. Um zu sehen auch dann mal, was esse ich da halt. Ne? Also ich war im Verbrauchermarkt, gehe ich hin und kaufe es halt, okay, aber die Hintergründe, die sind mir eigentlich so ein bisschen verschlossen halt, das Ganze. Ne?
Da jetzt nochmal kurz auf das, was ich vorher mal andeutet hat. Es gibt ja Landwirte, die bieten Parzellen an, die man Frau mieten kann. leasen oder wie immer das heimmag, aber selber betreiben, ernten, Bärbel, funktioniert das auch hier in der Stadt schon irgendwie?
Ja, da gibt es in Oberrat gibt's da ein Gelände, wo das angeboten wird. Und ich denke, was ich mitbekommen habe, wird das auch ganz gut angenommen.
Weißt du gerade zufällig, wie die heißen? Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, ich kenne das, aber...
Der Oberbegriff fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ist das irgendwas
ein.
Mit Kooperative? Oder?
Ach so, nein, die Kooperative ist was anderes. Die Kooperative ist eine Genossenschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, ziemlich große Zahl, ich glaube 3000 Frankfurter zu ernähren in so und so vielen Jahren. Die arbeiten schon seit 2 Jahren, denke ich, mittlerweile.
Aber die sind in Oberrat.
Die sind auch in Oberrat, oh ja, okay. Die haben aber auch einen Hof gepachtet Richtung Taunus. Wird man dann Mitglied in der Genossenschaft, wird man Genosse und das ist ein Zwischending zwischen solidarischer Landwirtschaft und Food Coop. Also Food Coop ist ja auch, das sind so die alternativen Vermarktungsmöglichkeiten. Da haben wir auch einen Arbeitskreis im
Ganz kurz, die Möglichkeit ist, dass die Leute da den Landwirten fest zusagen, dass sie im Monat, im Jahr.
Das ist die solidarische Landwirtschaft, ja, okay. Genau. Und die Kooperative, die produzieren zum einen selbst, wie gesagt, hier in Oberrat, die haben auch Hühnermobile und kaufen aber auch von anderen Landwirten dazu. Und die Genossen, die haben dann die Möglichkeit, auf diesem Wege dann die verschiedensten Produkte halt direkt zu beziehen, ohne über den Handel. Und Urban Gardening ist essbare Stadt. Ist hier in Deutschland, da ist Andernach beispielhaft. Da geht es darum, dass halt innerhalb der Stadt an verschiedenen Stellen essbare Beerensträuche, Felder mit Salaten, Tomaten, Bohnen, was auch immer, gepflanzt, betreut werden. Und jeder, der vorbeikommt, kann sich bedienen. Also es soll nicht ausgeraubt werden und dann verkauft werden. Was wir hier dummerweise auf einem Feld in Oberrat oder auf mehreren Feldern in Oberrat erleben müssen. In Andernach funktioniert das offensichtlich. Und das findet auch hier in Frankfurt statt, auch im Rahmen des Ernährungsrates. Das sind die Gemüseheldinnen. Wir haben jetzt das Ziel essbare Inseln ausgerufen. Und da gibt es von der Stadt, werden verschiedene Flächen gepachtet und darauf pflanzen dann Anwohner oder interessierte, engagierte Bürger, Bürgerinnen Lebensmittel, also Gemüse, Obst an. Und das kann dann von jedem mitgenommen werden, in haushaltsüblichen Mengen oder gerade so im Vorbeigehen schnabuliert.
Ja.
Aber das ist jetzt ganz frisch, ganz neu, aber das findet jetzt auch, und das hat der Ernährungsrat angestoßen. Also das ist, der Ernährungsrat ist einfach ein Mittel, um das alles zusammenzufassen und zu verstärken, um dann was zu bewegen.
Gut, jetzt will ich die Spannung der Leute am Radio nicht noch länger hinhalten. Ich habe von der Internationalisierung gesprochen. Wir gehen nach Mailand. Am 15. Oktober 2015 wurde der Milan Urban Food Policy Pact, auf Deutsch Mailänder Abkommen über städtische Ernährungspolitik, unterzeichnet. Unter anderem eben auch von Frankfurt, von der Rosemarie Heilig, der Umweltdezernentin. Was steht denn da drin, Bärbel? Hört sich ja wichtig an, der Punkt.
Ja, also ganz kurz gesagt steht darin, dass die Städte Verantwortung für die gesunde, nachhaltige Ernährung und gesicherte Ernährung ihrer Bürger diese Verantwortung übernehmen. Ich will mal den ersten Punkt gerade vorlesen. Die Städte versprechen im Milan Urban Food Policy Pact, dass sie daran arbeiten werden, nachhaltige Ernährungssysteme zu entwickeln, die integrativ, resilienzsicher und diversifiziert sind, die gesunde und erschwingliche Lebensmittel für alle Menschen in einem menschenrechtsbasierten Rahmen bereitstellen, die Abfall minimieren und die Biodiversität bewahren. Und die zugleich angepasst sind an die Auswirkungen des Klimawandels und diesen abschwächen. Also das ist jetzt kurz zusammengefasst und es ist ein riesenbreites Feld.
Das können wir natürlich nicht alles durchsprechen, das sind ja
unzählige Seiten. Nein, aber das steht darin und dann sind konkrete Dinge wie zum Beispiel Schulessen gesund gestalten und wie gesagt die Möglichkeit für alle Bürger, egal welches Einkommen sie haben, gesunde, nachhaltige Ernährung zu ermöglichen. Und das ist
vorher beispielhaft Kopenhagen erwähnt. Was ist das speziell so dann?
Kopenhagen hat mit...
Die haben ja die beste Fahrradbenotung, also auf nach Kopenhagen. Oder
ja,
wie?
Das ist immer, Kopenhagen ist so ein Sehnsuchtsort für Diverses.
Ja, genau.
Kopenhagen hat das House of Food gegründet und in diesem House of Food werden Köche für Gemeinschaftsküchen qualifiziert, so dass sie Bio-Lebensmittel verarbeiten können, dass sie mit wenig Fleisch arbeiten können. Das ist tatsächlich eine Herausforderung noch für viele Köche, dass sie so arbeiten, dass sie zum Beispiel auch ganze Tiere verarbeiten, dass sie so viel wenig wie möglich Lebensmittel an Abfall dabei verursachen und dass es ansprechend ist. Also dass Kinder bis zu Erwachsenen und Senioren sagen, oh, das ist aber lecker, da möchte ich mehr davon haben, ja. Und sie haben das sich auf die Fahne geschrieben vor über zehn Jahren mittlerweile, dass sie zu 100% Bio kommen wollen in ihren Gemeinschaftsküchen. Das ist, also in den kommunalen, muss man sagen, sind im Schnitt bei 90% Bio mittlerweile angelangt. Und das relativ kostenneutral zu gestalten, und dazu gehört halt Verzicht auf Fleisch, dazu gehört so viel wie möglich zu verwerten und dazu gehört Lebensmittelabfälle zu vermeiden, auch dass halt die Leute das auch wirklich essen, was angeboten wird, ja, und nicht wegschmeißen. Und ja.
Andreas, aus dem Ganzen leitet sich ja was für den Ernährungsrat Frankfurt ab. Der Ernährungsrat hat ja Forderungen an die Stadt Frankfurt gerichtet. Welche sind denn das?
Ja, die Forderung, die muss ich jetzt, also ich habe jetzt gerade die Forderung, die
hast du irgendwie? Ich habe euch ja nicht gesagt, wer mit welcher Frage drankommt. Das ist immer die Überraschung bei der Sendung.
Das war jetzt gerade eine kleine Überraschung.
Aber wir werden das irgendwie hinbekommen. Vielleicht kannst du ja mal in Ansätzen vielleicht das grob zu überschlagen, bevor wir ins Einzelne, wir brauchen da ja nicht jeden Punkt durchrechnen.
Mhm. Also wir hatten ja schon einen Teil gesagt, und zwar war das die Marktordnung, dass die abgeändert werden soll in bestimmten Punkten. Dann das Schulessen, dass da ein Mindestanteil an regionalen und Bioprodukten drin sein soll, was ich vorhin gesagt habe, da kann man jetzt nicht das Größtmögliche reinschreiben, sondern das muss man so nach und nach anpassen. Und dazu passt auch wieder, was ich eben von Kopenhagen gesagt habe, die Vorgehensweise und die Veranstaltungen im September dann. Gemeinschaftliche Flächen für Obst- und Gemüseanbau, also sprich Bereitstellung städtischer Flächen für sowas, für diese Möglichkeiten, das ist eine Forderung, das hatten wir auch schon erwähnt. Dann eine Ernährungsstrategie für die Stadt Frankfurt, hatte ich ganz am Anfang gesagt, dass das Ziel des Ernährungsrates ist und dazu gehört, dass die Stadt Frankfurt über kurz oder lang eine zuständige Stelle für das Thema Ernährung einrichten muss. Ich habe aus den 80er Jahren, ich glaube 85 war das, einen alten Zeitungsausschnitt gefunden und da steht drin, dass ja das Thema Umwelt überall ein bisschen drin ist, aber es keine einzelne verantwortliche Stelle gibt dafür. Und ich denke, auf diesem Weg sind wir jetzt mit Ernährung auch.
Das sollte im Umweltdezernat angesiedelt werden?
Nein, nee. Muss nicht unbedingt. Also wir werden momentan unterstützt vom Umweltdezernat, vom Gesundheitsdezernat. Ja, also die sind mehr oder weniger direkt dabei. Ja. Aber es ist überall drin. Es ist beim Sozialen drin, es ist bei der Mobilität drin, es ist bei der Wirtschaft drin.
Ja. Bildung.
Es ist bei der Bildung drin. Ja, Bildung, das habe ich vergessen. Das sind diese drei Dezernate, mit denen wir momentan direkt im Kontakt sind. Bildung, Rundertisch Ernährung für die Schulernährung. Da sind wir schon lange dabei, also seit
Andreas, möchtest du mal da einen Punkt jetzt rausgreifen, oder?
Ja, es geht ja, wie gesagt, darum, dass die Stadt eine Strategie braucht, halt, ne, um zukünftig mit dem Thema Nachhaltigkeit umzugehen. Und genau, also das sind auch, da müssen auch im Prinzip Netzwerke aufgebaut werden. Also ich kann mal so kurz mal das so vorlesen. Frankfurt kann sowohl von anderen Städten lernen, als auch eigene Erfahrungen weitergeben. Da fordern wir die Stadt Frankfurt am Main auf, dem Netzwerk Biostädte beizutreten. Das Netzwerk hat unter anderem das Ziel, den Bioanteil in der öffentlichen Beschaffung kontinuierlich zu steigern. Gesetzliche und vergaberechtliche Sicherheit wird geschaffen und die Erfahrungen bei der praktischen Umsetzung werden anschaulich dargestellt. Für die Mitgliedschaft bedarf es einer zuständigen Stelle, wie sie der Ernährungsrat für die Stadt fordert. Das ist praktisch jetzt mal so eine Geschichte davon. Mhm. Also da gibt es ja noch andere Sachen.
Andreas, das ist deckungsgleich mit Forderungen von Greenpeace. Also ich habe gesehen, in Braunschweig, die Greenpeacer, die fordern, dass Braunschweig Biostadt wird. Also da zeigt sich wieder, wie so die verschiedenen Player eigentlich alle im Ernährungsrat zusammengefasst werden.
Also man kann Ernährung zum Thema machen, ohne einen Ernährungsrat zu bilden.
Ja, das kannst du immer
so. Ja, der Ernährungsrat bringt das halt alles zusammen. Ja, nein, das ist also sehr, sehr
das,
wichtig.
Das ja, ist ja eigentlich, das denke ich, das wäre jetzt meine nächste Frage. Was seht ihr denn als Stärke vom Ernährungsrat an? Weiß nicht, wer jetzt von euch beiden, ich spreche jetzt mal zwischen euch durch, vielleicht könnt ihr.
Also ich würde jetzt spontan sagen, oder ich sage,
ja, so, tu das,
ich sage tatsächlich, tu das. Einfach diese verschiedenen Player zusammenzubringen, um unnütz vergeudete Energien zu sparen. Wenn jede, also jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel mit den Biostädten und was Andreas vorher gesagt hat, dass Greenpeace unterwegs ist auf parallelen, in parallelen Strukturen und dass wir das einfach zusammenbringen, dass wir uns da, weil wir sind ja alle doch personell nicht so breit aufgestellt.
Und ja, dass wir machen es halt alle auch
ehrenamtlich. Greenpeace macht Arbeit eigentlich am gleichen wie wir, also können wir das zusammentun. Oder der BUND zum Beispiel. Also das ist eine Stärke und dass wir halt dann auch die Wissenschaft mit reinnehmen können. Und dass wir halt, wir sind offen für jeden, wie vorhin schon gesagt, also jeder, der sagt, ach, das finde ich toll, da bin ich interessiert, kann sich bei uns melden. Wir brauchen aber eine beständige Mitarbeit. Also jeder kann mal vorbeikommen und gucken, ist das was für mich? Das, so läuft es in der Regel. Und dann wäre es halt schön, wenn jemand, wenn die Leute dann sagen, oh, toll, und dann aber beständig mitarbeiten. Also wir können auf jeden Fall noch mehr Menschen gebrauchen, die sich beteiligen beim Ernährungsrat in den verschiedenen Arbeitskreisen.
Ja, also ich finde ja das Erfreuliche in anderen Zusammenhängen, ob das jetzt, wo wir ja zum Beispiel auch unterwegs sind beim Thema Müll, Stichwort, wo ich jetzt eben die letzten, ja kann ich schon sagen, Jahre sehr aktiv war im Verkehrsbereich, dass ich mehr und mehr so zu Verbünde oder Netzwerke, sagt man heutzutage, Netzwerke bilden, wo die verschiedensten Organisationen, Initiativen, auch Einzelpersonen unterwegs sind, weil dadurch eben auch viel Energie gespart wird bzw. gebündelt wird, dass man eben sieht, wir ziehen ja alle mehr oder weniger am selben Strang, ist vielleicht nur die eine oder andere Nuance anders, aber die Grundrichtung ist mehr oder weniger dieselbe und dass man das auch zusammenbringt.
Du hast jetzt kurz Müll gesagt, da haben wir jetzt eine neue Initiative, wir haben ja auch den Arbeitskreis Plastik Müll vermeiden und zwar suchen wir jetzt Gastronomen, die sich bereit erklären, bei einem Pilotprojekt mitzumachen, in dem Pfandgefäße to go, weil jetzt Corona-bedingt ja so viel to go ist und so viel Müll wieder entsteht, wo wir aber eigentlich dabei waren, es vermeiden zu wollen. Und diese Pfandsysteme auszuprobieren und da bringen, hören wir, sind wir quasi der Vermittler.
Der Ernährungsrat
was brauchen die vom Ernährungsrat, ja, okay, der Arbeitskreis des Ernährungsrates.
Okay.
Was brauchen die Gastronomen? Und dann gibt's auf der anderen Seite verschiedene Unternehmen, die solche Pfandsysteme schon haben, erdacht haben und anbieten, das zusammenzubringen, um das dann optimal
zu gestalten. Also die Kontakte kann man auch über euch dann auch über den Ernährungsrat,
ja,
okay.
Ja.
Ich mache jetzt nochmal ein paar Takte Musik, bevor wir dann zum letzten Block kommen. Ich habe hier den David Byrne und Civilization. Ja, immer noch Greenpeace Frankfurt, Umweltmagazin, der Ernährungsrat in Frankfurt. Andreas, wir haben jetzt schon recht ausführlich gesprochen über den Ernährungsrat. Ihr habt verschiedene Arbeitskreise. Welche sind denn das? Nur mal kurz die Überschriften. Auf einen Punkt möchte ich dann nachher noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen.
Ja, das ist jetzt zum Beispiel Ernährungsbildung, Stadtschulgarten. Das ist also, wie gesagt, unser Garten im Ostend hinten. Und dann ist die Produktion, Vermarktung. Es geht darum, auch dementsprechend die regionalen Sachen zu vermarkten, die halt angebaut werden. Dann Kommunikation und Praxistipps im Internet. Also es soll ja auch praktisch dann kommuniziert werden, das Ganze, dass man das nach außen trägt und auch dann multipliziert. Dann das Mein-Mittagessen, es ist Mein-Mittagessen, genau. Das geht ja mehr darum, jetzt die Schulen und die Kitas und sowas zu versorgen mit guten biologischen Mittagessen, also nicht irgendwie einfach nur so ein Fastfood-Kram. Dann Unterstützung von anderen Formen des Konsums, das heißt also, dass man nicht diesen Massenkonsum, diesen ja, haltlosen Konsum, das einfach nur gehen in Supermärkten aus den Regalen nehmen, sondern wirklich bewusst das zu tun, bewusst zu konsumieren auch.
Das und auch also, solidarische Landwirtschaft und Foodkorps,
genau,
und
sowas. Genau, das hängt ja alles mit zusammen da. Und also wie gesagt, das Bewusstsein einfach schärfen bei den Menschen, wirklich bewusst zu konsumieren, bewusst einzukaufen und Qualität einzukaufen. Das ist halt wichtig dann auch. Ne?
In welche Verknüpfungen oder Bezugspunkte gibt es denn da für Greenpeace in diesen einzelnen Arbeitskreisen oder generell zum Ernährungsrat?
Unheimlich viele, weil wir haben die Landwirtschaft und Lebensmittel zum Beispiel, da ist die Geschichte Massentierhaltung, Antibiotikamissbrauch, Agrarwende, faire Preise für faire Lebensmittel, Überproduktion, Lebensmittelverschwendung und Vernichtung, das ist also so mal die Stichworte dazu. Da haben wir Energie und Klima zum Beispiel. Das heißt, die Wälder erhalten, nicht abroden, CO2 reduzieren, alternative Energien vorantreiben und stärker fördern. Veraltete Energiequellen praktisch, die gefährlich, die ja teilweise gefährlich sind, wie Atomkraft und sowas, praktisch abschalten. Und dann haben wir Auto und Verkehr zum Beispiel, die Transportwege. Das heißt, es sind ja auch diese Lieferwege, hängt ja auch damit zusammen. Optimieren, also die Antriebe praktisch verbessern, Schiffe, Auto, Flugzeuge. Das kann man alles wesentlich effektiver machen und umweltfreundlicher. Dann diese umweltfreundlichen Transportverfahren, das hat man schon, Innenstädte verkehrsberuhigt machen. Das heißt also, dass auch da mehr Möglichkeit besteht, für die einzelnen Menschen da sich ein bisschen zu bewegen, ohne jetzt Angst zu haben, dass sie irgendwie schlechte Luft oder irgendwas atmen. Dann Ausbeutung, Überfischung, Vermüllung, das ist alles diese Meergeschichte auch. Und die hängt ja auch ganz dicht mit der Ernährung zusammen, das ist ganz klar. Dann haben wir den Wald noch. Waldrodungen für Monokulturen, den Boden zerstören, unfruchtbar machen, das ist ja auch eine Ernährungsgeschichte. Die Aufforstung, Wiederaufforstung, Mischwälder müssen wir erhalten, das ist ganz wichtig. Wir dürfen jetzt zerstören, wie das jetzt teilweise jetzt in Vogelsberg stattfindet, wo jetzt da für eine Autobahn 100 Hektar Mischwald gerodet werden sollen. Und dadurch wird der Wald ja auch widerstandsfähiger. Das heißt, also, wir können viel mehr auf den Wald bauen, das heißt Sauerstoffquelle, CO2, Binder im Prinzip, der Wald ist ganz wichtig. Und dann haben wir jetzt noch zum Schluss die TTIP-Gruppe. Und da geht es um fairen, nachhaltigen Handel, also faire Preise, faire Lebensmittel zu handeln auch dann. Dann auch keine asozialen Arbeitsverhältnisse, faire Löhne, faire Arbeitsverträge, Ausbeutung von Arbeitskräften verhindern. Und das ist das Wichtige, das man halt haben muss, weil in die Richtung soll es ja gehen, dieses TTIP. Und das müssen wir verhindern auf jeden Fall. Also es muss alles wirklich sozialer werden, auch in der Richtung, damit die Leute fairer behandelt werden auch dann. Ja.
Jetzt kommen wir mal von dem ganz großen Rahmen nochmal auf ein lokales Thema. Was ich ganz spannend finde, ist dieser Schulgarten am Ostpark. Den gibt es seit wann, Bärbel? Wie funktioniert der?
Anfang letzten Jahres haben wir die ersten Klassen, denke ich. Ja, Anfang letzten Jahres haben wir die ersten Klassen da gehabt. Und zwar die Idee dahinter ist, nicht Konkurrenz zu den bestehenden Schulgärten aufzubauen, sondern ergänzend. Und zwar aus dem Grund, weil wir festgestellt haben, dass es an den Schulen sehr abhängt von den jeweiligen aktiven Lehrerinnen und Lehrern, ob ein Schulgartenbewirtschaftung stattfinden kann. Also zum Beispiel haben wir den Verein Umweltlernen in Frankfurt, die schon seit über 20 Jahren aktiv sind. Die installieren Schulgärten mit der Schulgemeinde und dann muss die Schule das aber weiterhin selbst betreiben. Und das steht und fällt mit einer engagierten Kraft, aber auch mit den Möglichkeiten dieser Lehrerin, ob sie überhaupt die Zeit für einen Schulgarten hat, weil in dem Moment, wo es knapp wird mit Personal, wird der Schulgarten als erstes gekappt.
Also, wollte ich gerade fragen, läuft das während dem normalen Schulunterricht oder ist das jetzt eine außerschulische Veranstaltung, die über die Schule organisiert wird?
Das kommt auch sehr auf die Schulleitung drauf an, wie die ihre Schwerpunkte setzt. Also wenn es während des normalen Unterrichts passiert, ist es ein enormer Kraftakt. Also wir hatten jetzt zwei Klassen der U-Land-Schule letztes Jahr bei uns im Garten und das hat die haben sehr engagiert mitgemacht, denen hat es total Spaß gemacht. Die haben das während des Sachkundeunterrichts gemacht, haben aber am Ende des Jahres gesagt, also so können wir es leider nicht mehr leisten, weil dann kommen wir mit den anderen Sachkundethemen nicht mehr zu Rand. Wir könnten uns aber eine AG vorstellen. Und dazu muss ich sagen, es fehlen einfach die Rahmenbedingungen für die Schulen, um Schulgartenarbeit möglich zu machen, ob in der Schule, ob außerhalb der Schule. Und ich habe eigentlich die Hoffnung, dass sich da was bewegt, weil in Hessen gibt es mittlerweile eine Vernetzungsstelle Schulgärten und die bieten Weiterbildungen für Schulgärten an, also für Lehrer, was hier in Frankfurt der Verein Umweltlernen schon, wie gesagt, seit über 20 Jahren macht. Also und in unserem Schulgarten im Ostpark hatten wir, wie gesagt, letztes Jahr diese zwei Schulen der Klassen der U-Land-Schule. Dann hatten wir für dieses Jahr geplant eine AG der Herder-Schule Und eine Nachmittagsbetreuung, die Kids im Ostend, die wollten auch kommen. Also nachmittags geht das. Ansonsten sind wir jetzt aber Corona-bedingt
im
Loch gefallen quasi. Ja,
da wollte jetzt gerade den Andreas mal fragen, nachdem das in der Schule nicht so geklappt hat. Wir kommen langsam zum Ende, ich habe nur 2-3 Minuten, das können wir uns noch vielleicht kurz besprechen. Nachdem das ja jetzt durch Corona alles ausgefallen ist, wie rettet ihr den Schulgarten über diese Phase?
Ja, wir haben trotzdem haben wir was gemacht. Es muss halt alles dann dementsprechend mit Abstand und mit Gott weiß die ganzen...
Ja, genau, nimm das Mikrofon.
Okay,
ja,
okay. Jetzt habe ich es. Okay. Das muss natürlich alles dementsprechend auch nach den Regeln der Corona-Zeit jetzt ablaufen, ist ganz klar. Das hatten wir auch zwischendrin gehabt, ab und zu mal. Und da wurde natürlich schon weiter was gemacht, nur natürlich jetzt nicht mit den Schülern jetzt, sondern das wurde so gemacht, dass halt die einzelnen Beete bestellt wurden. Es muss ja was gemacht werden, muss gemulcht werden, so Geschichten. Das war ja die Zeit und da wurde schon was getan. Aber wie gesagt, halt nicht das, wofür der eigentlich da ist halt. Ne,
damit ja gut. Man kann ja Erwachsene noch bilden. Es gibt ja Erwachsenenbildung.
Ja, also wir haben konkret haben wir überlegt, dass wir das öffnen für die Nachbarschaft und vor allen Dingen für Familien mit Kindern. Und wir haben jetzt also auf 4 Beeten, die wir angelegt haben, weil wir nicht wussten, wie geht's weiter, werden die Schulen kommen können oder nicht, haben wir Familien und Einzelpersonen, die einmal die Woche kommen und total begeistert sind. Und vielleicht entsteht daraus dann auch so eine Art essbare Stadtgeschichte. Wir können nämlich auch im Schulgarten, im Ostpark auch noch andere Flächen nutzen, die dann vielleicht von Einzelpersonen aus der Nachbarschaft mit betreut werden. Also unsere Schulgartenbeete wollen wir für Schulgartengruppen beziehungsweise Schulgruppen beziehungsweise für Nachmittagsbetreuung für Schüler wieder nutzen dann.
Aber nach den Ferien?
Nach den Ferien, okay. Ja, da müssen wir halt jetzt gucken. Wir müssen halt total flexibel sein.
Ja, ein bisschen
improvisieren,
das ist auch nicht schlecht mal,
und
oder?
Das ist aber sehr gut gelungen.
Spannend,
spannend
mal so aus dem Ärmel was zu schütteln.
Also es war auch schön zu sehen, wie begeistert die Menschen sind, da mitzumachen. Ja. Also da kann sich was entwickeln, was Beständiges.
Nur positiv, ja.
Gut, vielen Dank, dass ihr im Studio wart. Das war die Bärbel Pretorius von Slow Food.
Auch, ja,
ja,
danke.
Ja,
sind auch alle Slow Food-Themen. Manchmal weiß ich nicht, welchen Hut ich aufhab.
Ich kenne dich aus den anderen Zusammenhängen auch. Und ich meine, Slow Food ist ja auch eine Lebensqualität, eine Lebensform. Und der Andreas Strohecker war da von der Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt. Andreas, danke, dass du im Studio warst.
Danke, Otto.
Euch jetzt schon mal danke fürs Zuhören und jetzt kann ich nämlich einen Teil des Zitates nachliefern, denn jemand von den Virusleuten, jetzt sag mir doch mal, wie du heißt.
Andi Latte.
Die Andi Latte hat mir nämlich einen Zettel reingereicht und ich bin total begeistert, weil das ein Hinweis ist, dass mir jemand zuhört bei der Sendung. Der hat nämlich ein Zitat von William Faulkner, das in die Richtung geht. Also ich lese es jetzt mal vor. Keiner kann 8 Stunden lang essen, keiner 8 Stunden lang trinken, keiner 8 Stunden lang lieben, Gedankenstrich. Aber 8 Stunden lang ununterbrochen arbeiten, das kann man, Schrägstrich Frau in der heutigen Zeit. Kein Wunder, dass die Menschen sich selbst und ihre Mitmenschen auf diese Weise kaputt machen. Wir wollen es anders haben. Ich hoffe, das konnten wir in der Sendung jetzt vermitteln. Und ich habe jetzt noch 2-3 Termine, nicht 2 besser gesagt. Der eine ist morgen. 27.06. am Mainkai gibt es ein Fahren auf 1, 2, 3, 4 Rädern, alles ohne Motor. Und zwar von ab 15 bis 18 Uhr von der Initiative Mainkai für alle. Internetseite könnt ihr nachschauen, mein-kai.de, da stehen die Termine auch drauf. Es gibt da für Kinder Heliumballons, es können Plakate beschriftet werden, die wir dann präsentieren werden. Und mit Wünschen drauf und Forderungen, wie der Mainkai gestaltet werden soll, weil nach dem Stand der Dinge wird er am 31.08. wieder für den Fuß- und Radverkehr, zumindest in der Form, bis jetzt besteht, geschlossen. Und da werden wieder ab 1. September, wenn nichts passiert, wenn kein Wunder geschieht,
E-Mails an die Stadt schicken.
Autos über den Mainkai rollen. Dann haben wir als nächsten Termin noch am Sonntag, 28.06., wird temporäre Pop-Up-Bike-Lanes installiert, eingerichtet. Es werden so wandernde Fahrradwege sein. Beginn ist 13 Uhr, Treffpunkt an dem Walter von Kronbergplatz, das ist in Sachsenhausen, da beim Kolosseum, an der Flößerbrücke auf der Sachsenhäuser Seite, im früheren Schlachthof. Die Route wird führen über den Anlagenring und der Rückweg wird dann gehen über den Cityring, Dauer etwa 2 Stunden. Wie gesagt, Start 13 Uhr. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es war für euch informativ, unterhaltsam, spannend, was auch immer. Wenn nicht, dann, ja, schade. Jetzt habe ich noch ein bisschen Musik.